Dieser Heilungsgottesdienst wird ein wenig anders sein als die anderen. Ich möchte den Blick auf dieses Bild lenken, das in der Mitte ist. Dahinter seht ihr eine Waage. Fand ich ein tolles Bild für Heilung. Wenn Gott auf der richtigen Waagschale liegt, dann ist die Sache schon erledigt. Aber wer ist dieser Gott? Wir haben oft darüber gesprochen, auch in Heilungsgottesdiensten. Tja, was macht Gott denn nun? Macht er krank? Macht er gesund? Lässt er Krankheit zu? Gebraucht er Krankheit, um mich zu erziehen? Versteht ihr, was ich meine? Wir haben viel darüber gesprochen und die Quintessenz von all dem ist, Gott ist gut. Alle Zeit. Krankheit kommt nicht von Gott und Gott gebraucht sie auch nicht. Und ich mag dieses Bild. Ich habe das bei einem Freund, der ist Pastor in Süddeutschland, beim Robert, ihr kennt ihn ja. Da stand das auf dem Schreibtisch. Da dachte ich, das Bild ist so inspirierend, ich brauche das. Soll ich schenk's dir? Okay. Da habe ich mir das eingescannt. Das ist Jesus, wie ich ihn mir vorstelle, wie ich mir oft vorstelle. Er lacht. Manche stellen sich ja so einen verquäkten Wanderprediger vor, immer mieser Laune und all das. Ich glaube, so war Jesus gar nicht. Ich glaube, Jesus war der Inbegriff dessen, was wir heute kurz gesungen haben. Die Freude am Herrn war seine Stärke. Er hat das größte Werk aller Zeiten getan. Er hätte es nicht tun können ohne die Stärke Gottes, die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist. So, er hat Freude. Er hat Freude heute Morgen. Ich glaube, er guckt genau so, gerade zu dir und zu mir. Er ist fröhlich. Er freut sich, dass du, dass ich, dass wir hier sind. Dass wir ihn ernst nehmen. So ernst, dass wir so einen wunderschönen Sonntagmorgen hier verbringen, in einem fensterlosen Raum. Ja, so wie damals im Neuen Testament, die Synagogen, fensterlos. Und man war zusammen, Sonntagmorgens oder Samstagabends als Juden. Und hat Gott geehrt. Und genau das machen wir. Und ich habe eine Studie, die ich euch heute vorstellen möchte, die habe ich vor 2 oder 3 Jahren in die Finger bekommen. Und das hat mich so ermutigt. Ich meine, das alles wusste ich ja schon, weil ich bin ja Christ, ne? Aber eine Studie, das nochmal schwarz auf weiß nachlesen zu können, von Leuten, die gar keine Christen sind, die aber einfach mal untersucht haben, ob es dann Zusammenhang gibt zwischen körperlicher Gesundheit und dem Glauben an Gott. Diese Studie ist die umfassendste Studie bis heute in Europa über den Zusammenhang von dem lebendigen Glauben an Gott und eben Gesundheit. Und hier vor allem körperliche Gesundheit. Durchgeführt wurde die von Professor Roland Grossart Maticek. Gar nicht weit von hier, nämlich in Marburg. Direktor für präventive Medizin am Europäischen Zentrum für Frieden und Entwicklung. In diese Studie wurden 35.814 Personen einbezogen. Insofern also keine Studie, die man so mal unter den Tisch fallen lassen kann. Wir wissen, es gibt über 300 Studien weltweit, die dieses belegen, dass der bekennende Glaube an Gott eine Auswirkung auf die körperliche Gesundheit und auch auf Heilung hat. Da gibt es über 300 Studien, aber das hier ist in meinen Augen die interessanteste von allen, weil wahrscheinlich auch die größte. Ich kenne nicht alle, aber diese Anzahl und vor allem auch in Europa ist schon was Besonderes. Das Ziel war, bei diesen über 35.000 Personen wurden die Strategien zur Aufrechterhaltung der Gesundheit erforscht. Ziel war es herauszufinden, welche vorbeugenden Faktoren die Gesundheit und das Wohlbefinden bis in das Alter von 75 bis 88 Jahren, so alt waren die Zielpersonen am Ende der Untersuchung, aufrechterhalten können und was der Mensch dazu tun kann. Die Kernfaktoren, die hierbei festgestellt wurden, waren folgende. Erstens die körperlichen Faktoren. Gute Gene, Ernährung, Bewegung, Schlaf. Ich finde es ja inzwischen schon fast lächerlich, dass wir glauben, dass ein einziger Faktor in unserer Ernährung zum Beispiel unser ganzes Leben verlängern kann. Wisst ihr, was ich meine? Es kommt jedes Jahr kommt irgendwas Neues auf den Markt. Heute ist es Q10 oder das ist ja auch schon ein paar Jahre her und dann sind es irgendwelche Algenprodukte oder es ist der vegane Lebensstil oder es ist die Makrobiotik, wo alles gekocht wird, also genau das Gegenteil. Oder Brucker, der so dazwischen liegt mit seiner einfach gesunden Vollwerternährung. Es gibt so viele Punkte und jeder hat für sich auch Beweise. Hast du schon mal gemerkt? Die haben alle irgendeine Person, die dann 100 Jahre alt geworden ist oder irgendwelche ganz tollen Erfolge, haben Bücher geschrieben drüber. Aber weißt du, wenn die alle recht hätten, was stimmt dann? Ihr merkt, es ist immer wieder eine Glaubensfrage. Wasser und Salz ist jetzt zurzeit wieder ganz aktuell, ja? Nur genug Wasser trinken, das richtige Wasser und Salz und das ist alles. Du willst immer was finden, was gerade aktuell ist. Und doch, die Untersuchung belegt, das ist ziemlich drastisch, dass keiner dieser Punkte ausreicht dafür. Das sind nur die körperlichen Faktoren, nur der erste Baustein dessen, was sie herausgefunden haben. Gute Gene, Ernährung, Bewegung, Schlaf. Also Ernährung ist nur einer der Punkte von den körperlichen Faktoren. Ganz zu schweigen von den seelischen Faktoren. Und hier sind Wille zur Aktivität, die Fähigkeit zu einem selbstbestimmten Leben und auch Begeisterungsfähigkeit mit inbegriffen. Ich weiß nicht, ob das jeder von uns so hat. Manche Gottesdienste frage ich mich das. Sind wir alle so begeisterungsfähig? Wenn ich dann in Afrika bin und komme dann zurück, dann ist es immer wie so eine kalte Dusche. Weil da unten, da hast du einen Satz, einmal Halleluja, und die Leute springen und klatschen und hüpfen. Andere Mentalität. Andere Begeisterungsfähigkeit. Oder soziale Faktoren. Gute Integration. Ausreichende Beziehungen. Wie schaut es damit aus? Und zuletzt die spirituell-geistlichen Faktoren. Und das sind hier spontane und persönliche Gottesbeziehungen und freiwilliges Gebet. Also nicht so das knechthafte, ich muss ja jeden Tag das Vaterunser beten oder den Rosenkranz oder egal was, sondern ein freiwilliges, was aus Freude heraus geschieht, würden wir jetzt hier sagen. Und das sind die vier Faktoren, die rausgefunden haben. Aber was hat es damit auf sich? Die Stärke der einzelnen Faktoren ist relativ gering. Wenn aber aus diesen vier Bereichen mit ihren insgesamt 15 Faktoren etwa 8 positive zusammentreffen, steigt die Wahrscheinlichkeit, beträchtlich ein höheres Alter erreichen zu können. Schon mal eine Chance, ne? Nur 8 von 15. Nimmt ein bisschen Druck raus. Naja, ist so, ne? Jeder einzelne Faktor ist in sich gut und nützlich. Aber richtig zur Geltung kommt er erst durch das Zusammenwirken. Und das ist ja so ein biblischer Grundsatz, oder? Hier sitzen so viele Leute in der Gemeinde und jeder ist so ganz anders als der andere. Hier treffen sich Leute, die würden sich im normalen Leben nie begegnen. Die treffen sich hier, weil sie denselben Glauben haben. Und doch ist einer allein nicht fähig, wirklich was Großes zu tun für Gott. Sondern er braucht immer andere. Hast du das schon mal gemerkt? Der beste Pastor kann es alleine nicht schaffen. Der beste Lobpreisleiter kann es alleine nicht schaffen. Der beste Evangelist kann es alleine nicht schaffen. Ein Reinhard Bunke wäre nichts ohne sein Technikteam. Er könnte vielleicht zu 1 Million Leute reden, aber 1 Million Leute würden ihn nicht verstehen können. Ohne die dementsprechenden Lautsprecher und Akustik und alles, oder? So ist es hier auch. Viele Dinge kommen zusammen und ergänzen einander. So das Prinzip des geistlichen Hauses, was aus lebendigen Steinen gebaut wird. Wehe, da fehlt ein Stein, vor allem an entscheidenden Stellen. Dann bricht irgendwann was zusammen. Die Untersuchung ergab, es gibt einen Schlüsselfaktor. Der stärkste Einzelfaktor in Bezug auf Gesundheit ist der Glaube. Und gemeint ist hier eine spontane Gottesbeziehung, die in Freud und Leid nicht aus Pflicht, Routine oder Zwang gelebt wird. Ich zitiere hier wörtlich, das ist alles bisher Zitat dieser Studie. Die Quintessenz wurde dann so zusammengefasst. Wenn Sie gesund bleiben und mit Wohlbefinden ein hohes Alter erreichen wollen, dann kommen Sie noch vor Ihrem Dauerlauf und dem Wellnesswochenende in den Gottesdienst, um Gott persönlich zu entdecken und mit ihm zu leben. Ich mag diese Quintessenz. Ich finde, das ist genau das, was wir ohnehin schon geglaubt haben, oder? Ja. Schön, wenn man was findet, was einen bestätigt. Finde ich gut. Jetzt lass uns das Zusammenspiel nochmal anschauen. Waren alle 15 Faktoren vorhanden, blieben die an der Untersuchung beteiligten Personen zu 93% mit Wohlbefinden gesund bis ins hohe Alter, was eben zum Schluss der Untersuchung 75 bis 88 Jahre betrifft. Klasse, oder? Oh, Ehre dem, der alle 15 Faktoren vergibt. Ich kenne den. Fehlte aber ein Faktor, in dem Fall gute Gene. Und das ist ja was, das hast du oder hast du nicht, ja? Kannst du nicht so durch Ernährung beeinflussen. Du hast gute Gene oder hast sie nicht. Dann waren es nur noch 71%. Die haben alle anderen 14 gehabt, aber der eine fehlte, die noch dieses Alter erreichten. Fehlte dann noch, neben den guten Genen, noch ein Faktor, dann schrumpfte der Prozentsatz schon auf 50%, also fast um die Hälfte zusammen, die noch dieses hohe Alter erreichen konnten, in Gesundheit wohlgemerkt. Jetzt aber der entscheidende Faktor. Fehlte jedoch als einziger Faktor der Faktor positive Gottesbeziehung. dann sank die Chance auf 23,8%. Selbst wenn du die guten Gene hattest und die Ernährung stimmte und du der Sportass hoch 10 bist, deine Chancen sinken um fast drei Viertel ab. Gegenüber den 93%, die es bei 15 Faktoren waren, sind es nur noch 23,8% bei 14 Faktoren, wenn lebendige Gottesbeziehung fehlt. Das finde ich ist das faszinierende Ergebnis dieser Studie. Oh, das ist gut. Die habe ich ja. Ja, wenn ich vielleicht nicht alles habe, aber die lebendige Gottesbeziehung, da kann ich was zu tun. Die kann ich aufrechterhalten, die kann ich in Gang bringen, indem ich mich auf Gott zubewege. Das ist nicht schwer. Das Leichteste der Welt. Viel einfacher als eine Diät. Hast du mal eine Diät gemacht? Ha! Oder hast du mal so ein richtiges Sportprogramm gemacht? 7 Tage die Woche. Jeden Tag Sport. Ich mache das zur Zeit. Das ist anstrengend. Oh, jeden Tag halbe Stunde, Stunde Sport. Immer irgendwas machen, dass du, jetzt sind ja Strategien, ja? Die einen verlieren so Gewicht, die anderen so. Aber es ist anstrengend. Das ist nicht anstrengend. Dieser mit Abstand wichtigste Faktor wird als lebendiger Glaube definiert und unterscheidet sich klar von traditioneller Religiosität, die wurde nämlich extra untersucht, und auch von neurotisch verstrickter Religiosität. Ihr Lieben, ich bin sicher, ihr kennt alle Leute, die zu diesen drei Gruppen gehören. Lebendiger Glaube, religiös, traditionell oder sogar neurotisch verstrickt religiös. Also ich kenne in jeder Kategorie mehrere Leute. Das ist einfach so, wir leben in Deutschland. Deutschland ist immer noch sehr religiös. Es sind wenig Christen da, aber sehr viele Religiöse. Fast die Hälfte unserer Bevölkerung gehört noch einer der großen Kirchen an. Und das bei weniger als 2% bekennenden Christen. Also muss eine Menge Religiosität in Deutschland sein. In Italien und Spanien vielleicht sogar noch mehr. Versteht ihr, was ich meine? Ich will nichts abwerten. Es gibt in jeder Kirche wiedergeborene und bekennende Christen. Aber es gibt auch eben viele, die einfach da sitzen, weil sie religiös sind. Ohne, dass sie wirklich das leben, was die Bibel sagt. Die sonntags vielleicht ihre neue Klamotte vorführen oder ihren Rosenkranz zeigen oder irgendwas tun. So. Die Auswirkungen von diesen drei Punkten fand ich jetzt noch faszinierend. Und dazu habe ich euch mal die Grafiken hier erstellt. Die durchschnittliche Lebenserwartung. Ich meine, das ist doch interessant. Wir alle wollen doch alt werden. Also ich glaube für 85 Jahre plus für mein Leben. Was glaubst du, Anna?
Keine Ahnung.
Birgit?
85. Wolfgang? 80.
Okay. Also die Richtung stimmt schon mal. Die wollen wir ungefähr, oder? Anna, ist das okay? 85? Okay. Können ja auch mehr sein. Es gibt ja Leute, die sagen 120 und drunter mache ich es nicht. Alles kann ich alles stehen lassen. 85 Jahre war die durchschnittliche Lebenserwartung beim Ende dieser Untersuchung. Man weiß ja nicht, vielleicht sind die Leute auch noch älter geworden danach. Aber irgendwann war da ja diese Untersuchung, ich glaube, die war 13 Jahre, da war die auch mal vorbei. Und das war lebendige Gottesbeziehung, das war das Thema. Das, der Faktor war da und damit waren 85 Jahre erreicht. Die traditionell Religiösen, die haben es nur auf 72 Jahre gebracht. Interessant finde ich, dass die Atheisten sogar noch ein Jahr länger gelebt haben. Also merkst du, Religion macht nicht wirklich was für deine Lebenserwartung. So. Zumindest nicht im Vergleich zu normalem Atheismus, nach dem Motto, es gibt ja nichts Höheres. Es gibt aber noch eine Steigerung dazu, nämlich die neurotisch-religiösen. Die kommen auf 64 Jahre Lebenserwartung und die neurotischen Atheisten, die haben es dann nur noch mit 63 geschafft. Also neurotisch, wisst ihr, das sind dann die greifst du schon an, wenn du nur Gott erwähnst. Verstehst du, das sind so Leute, die, oh, wie kannst du Gott erwähnen? Das ist neurotisch, das ist nicht einfach nur, ich lass dich stehen, aber ich glaub's nicht, sondern das ist dann, oder genau die Religiösen, ja, die so, du bist nicht katholisch oder du bist nicht pfingstlich oder so, dann bist du kein Christ, so, das ist ungesund, ja. Das ist nicht mal mehr religiös. So, jetzt können wir uns aussuchen, wo wollen wir gerne, in welche Richtung wollen wir gehen. Also wenn du sagst, 72 Jahre ist völlig in Ordnung und die Ewigkeit ist mir eh egal, dann sei bitte religiös, traditionell. Schließ dich irgendeiner alten, sehr alten Gemeinde an, die gibt's auch im freikirchlichen Bereich. Also ich rede jetzt gar nicht gegen eine bestimmte Kirche. Die findest du auch, gibt auch 100 Jahre alte Pfingstgemeinden, die sind auch schon so religiös manchmal, dass es da keinen großen Unterschied macht. Oder eben, wenn du wirklich nicht lange leben möchtest, sei richtig neurotisch, atheistisch und du hast ein kurzes Leben vor dir. Ich meine, das sind grausame Zahlen. Ich mache das jetzt ein bisschen lustig, aber das sind eigentlich grausame Zahlen. Weil hinter diesen Zahlen stecken Leben, die viel zu früh beendet worden sind. Eine andere Zahl ist schwere Erkrankungen, und zwar der Beginn schwerer Erkrankungen. Ich möchte betonen, wenn hier in dieser Untersuchung von lebendiger Gottesbeziehung geredet wurde, dann sind da nicht Christen der Wort- und Glaubensbewegung mit gemeint, die einen besonderen Schwerpunkt darauf haben, an körperliche Heilung zu glauben, wie wir das sind. Okay, das sind einfach evangelikale Christen, das ist alles mit dabei. Alles, was irgendwo eine Beziehung zu Christus hat. Ich persönlich bin überzeugt, wenn du dann noch eine Extragruppe gemacht hättest mit Glaubenschristen, die wirklich sagen, ich glaube das volle Evangelium, dann wäre nochmal eine andere Zahl oben drüber. Aber gut, das kann ich jetzt nur mutmaßen. Seht ihr, was ich meine? Und trotzdem, diese Leute nicht an körperliche Heilung glauben, die meisten davon. Waren 71 Jahre war der Beginn im Durchschnitt einer schweren Erkrankung. Und wenn du runterguckst, neurotisch atheistische Menschen haben mit 47 Jahren bereits die schweren Erkrankungen begonnen. Und ich glaube, da ist ein Lebensqualitätsunterschied, der so gewaltig groß ist, dass selbst ich als neurotischer Atheist mir hier jetzt Gedanken machen würde. Ist es das wirklich wert, dass ich hier Gott verleugne, um mir irgendwie ein gutes Gefühl zu geben oder um keine Autorität über mir mehr haben zu müssen? Auch die neurotisch verstrickten Religiösen, 52 Jahre, ich bitte euch, einige von euch sind älter, die hier sitzen. Das kann es doch nicht sein, dass ich da schon anfange, mit großen Erkrankungen rumzumachen. Die Atheisten mit 64 und die traditionell Religiösen, da geht es schon mit 61 los. Ich glaube auch, dass 71 dafür noch zu früh ist. Amen. Ich glaube, dass es für Christen das gar nicht geben muss. Ich glaube, dass wir sagen können, also schwere Erkrankungen, sorry, aber die gehören mir gar nicht. Weil ich habe ja Heilung empfangen. Also ihr wisst aus diesem Kontext heraus, das ist eine Untersuchung, die ist von der Welt gemacht worden. Die hat darauf jetzt keinen Schwerpunkt gelegt. Und doch finde ich die Zahlen allein deswegen schon faszinierend. Welch ein Unterschied es macht, eine Beziehung zu Gott zu haben. Selbst wenn man nicht das volle Evangelium für sich beansprucht, ist es ein gewaltiger Unterschied, ob ich 47 Jahre alt bin bei einer schweren Erkrankung oder 71. Und letzte Grafik. Die Überlebenszeit nach einer Krebsdiagnose. Das fand ich auch erschütternd. Die haben also untersucht, wenn jemand wirklich einen starken Krebs hatte, einen Krebs, der lebensgefährlich war. Wie lange haben Leute gelebt, die einen lebendigen Glauben hatten und wie lange solche, die keinen hatten? Ganz einfach. Entweder ich habe ihn oder ich habe ihn nicht. Hier ist die Untersuchung viel kürzer, also viel einfacher gestrickt als die anderen mit ihren 5, 6 verschiedenen Gruppen. Und das ist eine Verdopplung der Lebenserwartung nach einer Krebsdiagnose. Wenn wir reden von 35.000 Leuten, die hier untersucht worden sind. Das ist, denke ich, ein Schnitt, der ist akzeptabel, der spiegelt unsere Gesellschaft wider. 7,9 Jahre leben alle anderen danach dieser Krebsdiagnose und 14,8 Jahre leben die mit lebendigem Glauben. Jetzt magst du vielleicht sagen, ja, ich mag mit Krebs gar nicht lange leben. Ehre sei Gott. Ich glaube auch, dass wir für Heilung beten, wenn wir in so eine Situation kommen, oder? Dass wir da ganz anders mit umgehen. Und dennoch ist es eine beeindruckende Zahl. Und die Konsequenzen sind ganz einfach. Und die sage ich jetzt nicht nur für euch, die ihr hier seid, sondern die sage ich auch für die CD, die hoffentlich viel gehört wird. Die Konsequenzen dieser Statistik, dieser Studie, ist erstens, gehen sie auf Gott zu. Johannes 6, Vers 37b sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Zweitens, bitten Sie Gott um Vergebung. Denn im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er, Gott, treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und drittens, beten Sie dieses Gebet. Und das möchte ich, dass wir das jetzt zusammentun. Vielleicht stehen wir dazu auf. Bitte, das Gebet macht jetzt nichts mit irgendjemandem. Wenn du sagst, das ist mir eigentlich egal oder das kann ich nicht mit Überzeugung tun, dann wird es auch ihr Leben nicht verändern. Aber wenn wir von Herzen aus sagen, ja, ich brauche nicht als Atheist zu sterben und ich muss auch nicht in der Gottferne bleiben, weil meine Bekehrung zu Christus hat nichts mit einer Gemeinde zu tun, hat nichts mit irgendwas anderem zu tun, sondern nur mit mir und Gott. Und dieses Gebet ist ein ganz simples, einfaches Gebet. Ein Gebet, wie es jedes Kind beten kann. So ähnlich habe ich mein erstes Gebet formuliert vor 18 Jahren. Und das hat mein Leben verändert, weil ich das wirklich wollte. Ich wollte diesen Jesus. Ich habe gesagt, Christus, wenn es dich wirklich gibt, und das war ich damals nicht so überzeugt von, dann will ich dich. Weil dann brauche ich dich. Weil dann bin ich völlig daneben bisher gewesen in meinem Leben ohne Gott. Wir können das zusammen einfach lesen miteinander. Herr Jesus, lass uns zusammenlegen. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist, Ich habe gegen dich gesündigt. Es tut mir leid. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Ich empfange deine Vergebung, wie du es in 1. Johannes 1, Vers 9 versprochen hast. Von heute an sollst du der Herr meines Lebens sein. Ich bin jetzt dein Kind. Vielen Dank, mein Gott. Ich bete das im Namen von Jesus Christus. Amen. Halleluja. Nimm doch bitte Platz. So einfach ist es, Christ zu werden. Ist nicht fantastisch? Ich dachte, ich müsste viel Geld zahlen. Ich dachte, ich müsste viel mitarbeiten. Ich dachte, ich müsste erst so richtig gut sein. Nein, ich war all das nicht. Und Gott hat mich trotzdem genommen, einfach weil ich so ein Gebet gebetet habe. Viele von euch haben das schon gemacht, andere vielleicht heute zum ersten Mal. Ehre sei Gott. Aber das ist der Start. Wenn wir von Heilung reden, dann fängt die da an. Weil wenn unsere Seele nicht heil ist, unser Geist nicht wiedergeboren ist, dann ist die Heilung unseres Körpers nur sekundär. Sie wird uns nicht das bringen, was wir eigentlich brauchen, nämlich ein Leben mit Qualität. Nicht nur mit körperlicher Qualität, sondern auch mit allen anderen Bereichen von Qualität. Und für die, die das gebetet haben, möchte ich noch ein paar Hinweise geben. Gerade wenn Sie das erste Mal gebetet haben, oder noch nicht das alles so leben, was jetzt kommt. Der erste Schritt, nachdem sich jemand zu Christus bekehrt, ist, dass er sich Gemeinschaft suchen. Gemeinschaft mit anderen Christen, mit Leuten, die denselben Herrn haben. Wir nennen das Zellen hier bei uns. Wir haben Hauszellen. Über 20 Stück in verschiedenen Ortschaften. In unserem Gemeindemagazin hinten, vorletzte Seite oder drittletzte Seite, sieht man all die Orte, wo das stattfindet. Sucht euch sowas. Geht dahin. Wenn ihr noch keine habt, lasst euch ermutigen, da mal reinzuschnuppern. Guckt euch ruhig 2, 3 an, bis ihr das gefunden habt, wo ihr sagt, das passt zu mir. Das ist genau, wo ich mich wohlfühle. Zweitens, lesen Sie täglich in der Bibel. Machen Sie die Bibel zu Ihrem wichtigsten Buch. Lassen Sie andere Bücher rechts liegen. Lesen Sie zuerst in der Bibel, bevor Sie andere Literatur lesen. Das baut Sie nämlich auf, Ihren Geist. Sprechen Sie jeden Tag mit Gott. Gebet nennt man das auch. Eine Zwiesprache. 4, 5 Minuten am Tag kann jeder machen. Ich habe das gelernt, wo ich bei der Bundeswehr war. Ich war gerade in der Unteroffiziersausbildung und war in Lese, Norddeutschland. Und das war so in meiner Bekehrungszeit. Und ich habe das verstanden, man muss eigentlich jeden Tag beten. Ich war noch nicht so wirklich ganz durch mit meiner Bekehrung, aber ich war hungrig. Und es war Winterquartal, es war schweinekalt da oben. Und wir hatten da so ein Speicher über unseren Räumlichkeiten, wo wir geschlafen haben. Da war nur Gerümpel drin und es war alles unabgedichtet und gedämmt, eisekalt. Und da oben bin ich dann morgens hin vom Frühstück. Weil ich wollte mich auch nicht von meinen Kameraden da zeigen. Als Christ damals war das noch nicht so einfach für mich. Und da habe ich gebetet. 4, 5 Minuten. Länger war das nicht. Aber ich habe wirklich Gott mein Herz ausgeschüttet. Ich habe ihm Dinge gesagt, die ich noch nie irgendjemandem gesagt habe. Und er fing an, mit mir zu reden. Er fing an, mir Impulse zu geben, mir Eindrücke zu geben, mir Antworten zu geben. Teils ganz direkt, teils durch die Bibel oder durch andere Predigten, die ich hörte. Faszinierend. Sprechen Sie jeden Tag mit Gott. Und dann, wichtig, komm mit uns am 3. bis 5. November zum nächsten Begegnung mit Gott Wochenende, was wir in Kirchheim haben werden. Die Anmeldungen liegen wieder draußen, wir haben neue gedruckt, sind schon alle weg, schon eine Menge Anmeldungen da, wir hoffen, es kommen noch ein paar mehr. Es ist der große Moment für jeden jungen Christen, sein Leben in einer Art und Weise in Ordnung zu bringen, wie es sonst ganz schwer nur gelingt. 3 Tage, nur du und Gott. So ist es eigentlich, obwohl viele Leute dabei sind. Es ist eine ganz persönliche Sache. Es ist kein Seelenstriptease, was da stattfindet, sondern es passiert zwischen dir und Gott. Wenn auch mit einer Gruppe zusammen, aber das sind Dinge, die laufen ganz anders ab, als ihr euch das vielleicht vorstellt. Das sind die gesegnetsten Zeiten, die wir bisher als Gemeinde hatten. Die letzten 3 Mal haben wir es schon gemacht. Jetzt ist das 4. was wir haben und es ist gewaltig. Wenn wir vom Urlaub zurück sind, werden wir euch 4 Sonntage hintereinander immer so 10, 12 Minuten Zeugnisse zeigen von Leuten, die das mitgemacht haben. Das soll euch ganz viel Mut machen, euch anzumelden. Und dann verpasst keinen Gottesdienst. Das ist ein guter Ort hier. Paulus riet das in der Gemeinde, sagte, verpasst nicht die Veranstaltung, wie das so manche angefangen haben zu tun. Weil ihr entfernt euch dadurch von der Gemeinschaft. Ja, bleibt mit verbunden, seid, das ist wie ein lebendiger Leib. Wenn da die Leber heute sagt, ich habe keine Lust, Oh, das gibt Schmerzen, wenn du aufwachst. Ja, und willst einen Tag beginnen, die Leber sagt, ich bleib schlafen, ich habe keine Lust auf den Tag. So, wir gehören alle zusammen und wenn einer fehlt, dann fehlt was. Und jetzt kommen die wichtigen Wahrheiten, bevor wir ins Heilungsgebet einsteigen. Die erste ist, dass Heilung bereits für sie von Gott bereitgestellt worden ist. Heilung ist nichts, was wir jetzt verdienen müssen, wo wir Gott zu überreden müssen, sondern Heilung steht zur Verfügung. Jesaja 53, Vers 5 sagt, doch er, Jesus, wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Petrus schrieb im 1. Petrus 2, 24, er, auch wieder Christus, hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Betrachte bitte, das steht im abgeschlossenen Modus. Da steht nicht, betet, dass ihr Heilung empfangt. Da steht, in seinen Wunden sind wir geheilt. Da seid ihr heil geworden. Das sind Aussagen, die haben eine große Relevanz. Denn das bedeutet, es liegt an uns, diese Heilung anzunehmen, zu empfangen oder nicht. Und zu sagen, oh, Gott hat mich nicht geheilt oder Gott hat den geheilt und mich nicht. Das ist nicht wahr. Gott hat ein für alle Mal die Sache geklärt, vorbereitet und hat gesagt, es liegt an euch, es jetzt entgegenzunehmen, es im Glauben zu ergreifen und damit umzugehen. So wichtig, Heilung ist bereits bereitgestellt. Der zweite Weg, um Heilung zu empfangen, ist, sie können diese Heilung nur auf einem Weg abholen, durch den Glauben. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt noch den Weg, dass da eine Person mit der Heilungsgabe ist, zugegeben. Aber wir reden heute mal über die Möglichkeiten, die jeder hat. Hey, wenn du Billy Smith oder Benny Hinn oder irgendeinen mit einer Heilungsgabe hast, super. Halleluja, der kommt in den Raum rein und die Krankheit verschwindet. Auch nicht bei allen, aber doch bei einigen. Nur das ist ein schöner Weg. Ich habe das selbst schon erleben dürfen, hier und da, dass auch durch mich Gott einfach Menschen geheilt hat, die selbst gar keinen Glauben hatten. Das ist schon passiert. Und doch ist es nicht der Weg, der immer zur Verfügung steht. Ich möchte euch einen Weg zeigen, den ihr jederzeit, überall und sogar ganz alleine gehen könnt, um Heilung zu empfangen. Und das ist eben die Heilung durch den Glauben. Markus 11, Vers 23. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn jemand, wer ist jemand? Amen. Wir alle sind jemand. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, was ist Berg? Sorge, Krankheit, Probleme, Ablehnung. Wir können hier eigentlich alles einsetzen, was uns Schwierigkeiten bereitet. Weil Berge sind eigentlich Höhen, die zwischen uns und Gott stehen. Höhen, die zwischen uns und Zielen stehen, die wir erreichen wollen. Wo wir sehen, das ist einfach im Weg. Ich komme da nicht durch. Finanzengpässe, Ehekrisen und körperliche Heilung oder körperliche Krankheit natürlich ist eine dieser Höhen, dieser Berge, die sich gegen die Erkenntnis Gottes versuchen aufzuheben, um uns zu zeigen, guck mal, ist nicht für dich. Alle werden geheilt, du nicht. Hör auf zu glauben, macht eh keinen Sinn. Hast schon eine ganze Woche gebetet, hat nichts gebracht, vergiss es wieder. Das sind Berge. Und Berge dieser Art sprechen zu uns. Wir können sie auch als Umstände bezeichnen. Oder Erfahrungen. Die kommen und die fangen an, zu uns zu reden. Sagen, guck mal, das kann nicht gehen und das kann nicht. Und das klappt ja doch nicht. Und hör auf, gib auf, ist eh verloren. Ja, das sind Berge. Sprechende Berge. Ein Unding eigentlich, ja. Aber geistlich gibt es sie. Die sind nicht still. Also die Berge in meinem Leben, die reden. Die reden. Die Dinge reden. So, deswegen sagt Gott, sprich zu dem Berg. Wenn jemand zu diesem Berg spricht, hebe dich und wirf dich ins Meer, weil da ist er weg. Das Meer ist immer tiefer, als der Berg hoch sein kann. Ja, es gibt Meerestiefen, die sind weitaus tiefer, als die höchsten Berge sind. Ehre sei Gott. Und in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt. Glaubt? Nein, sagt. Steht nicht glaubt, steht sagt. Glaubt, das, was er sagt, geschieht. so wird ihm zuteil werden, was immer er sagt. Also Glauben ist eine tolle Sache. Aber Glauben hat was mit Reden zu tun. Es ist toll, wenn hier jemand aufsteht und sagt, ich glaube, ich bin geheilt. Und dann kommt die Woche. Der Montag. Oh, mir geht's so schlecht. Die Kopfschmerzen sind wieder da. Es ist alles wie vorher, noch schlimmer. Oh, ich glaube, ich bleib daheim heute. Kann nicht zur Arbeit gehen. Und du redest und redest und redest in der Sprache des Berges. Nicht mehr in der Sprache deines Glaubens. Du nimmst andere Worte, als die, die du eigentlich im Mund nehmen solltest. Weil wenn du glaubst, dass die Wahrheit im Wort Gottes steht und dass wir geheilt sind in seinen Wunden, dann reden wir anders. Dann können wir sagen, ja, okay, es tut gerade weh. Stimmt, mir geht's gerade nicht so gut. Aber weißt du, in den Wunden Jesu bin ich ja geheilt. Ich ehre Gott für meine Heilung. Danke, Jesus. Aber dir geht's doch schlecht. Ja, es sind jetzt im Moment noch Manifestationen von Krankheit. Aber ich sag dir, die Heilung wird sich manifestieren. Weil ich bin geheilt in Christus. Und du wirst aufhören, ständig über Krankheit zu reden, ständig über negative Dinge zu reden. Du wirst anfangen, über Positives zu reden, über Positives zu denken. Und Dinge manifestieren sich, weil es ein göttliches Gesetz ist. Das Gesetz des Glaubens besagt, wenn du die richtigen Worte gebrauchst und die richtigen Glauben das finanziert, dann wird zustande kommen, was du redest. Amen. So, hier mit Kranken zu beten, ist eine tolle Sache. Ich liebe das zu tun. Aber es macht wenig Sinn, wenn danach zwei Sätze später schon wieder Leute über ihre Krankheit reden. Och, meine Grippe. Ist nicht deine Grippe, es war nie deine Grippe und es sollte auch nie deine sein. Es sei denn, du akzeptierst sie, indem du sie adoptierst, dann ist es deine. Aber dann bitte komm nicht zu mir und lass beten. Warum soll ich dir deine Grippe wegnehmen, wenn du sie doch haben willst? Es ist nicht deine Grippe, es ist nicht dein Kopfschmerz. Es ist ein Kopfschmerz. Und bitte behandle ihn nie als Eigentum. Er hört da nämlich hin. Die Berge hören genau, ob du sie wie Eigentum behandelst. Und manche von uns, die haben so eine richtige Berglandschaft bereits im Eigentum. Was alles euch, auch meine Finanznot, mein Minus, mein Kontostand ist so negativ. Und rede doch mal andersrum. Rede doch mal, Gott ist so gut. Gott hat einen Ausweg für jedes meiner Probleme. Gott hat mich gesegnet mit allen himmlischen Segnungen, die es überhaupt gibt. Er ist der Herr, aber alles Silber und Gold. Er hat mir den Heiligen Geist gegeben und der in mir ist, ist größer als der in der Welt. Und was auch immer ich ausspreche im Glauben, es geschieht. Wenn ich um etwas bitte mit jemandem zusammen, dann bekomme ich's. Oh, Gott ist gut. Weil er ist in mir. Seine Worte sind in mir und ich bin in ihm. Und darum kann ich bitten, was ich will. Weil du willst dann nur das, was Gott will, weil er ja in dir ist und du in ihm bist. Ihr merkt, wir müssen immer wieder an einem arbeiten, nämlich an unserer eigenen Beziehung zu Gott. Wenn die nicht stimmt, ja, dann kannst du um einen Ferrari bitten, den hat Gott nie gewollt, den wirst du auch nie haben. Um einen Ferrari bitten. Oder wir müssen mit Gott verbunden sein. Das heißt, das Wichtigste immer, immer, immer ist unsere Beziehung zu Gott, unsere Charakterentwicklung. Das ist, was Gott interessiert. Weil das Ding nehmen wir mit in die Ewigkeit. Den Körper, den wir jetzt haben, den mögen wir so pflegen und hegen, wie wir wollen. Der bleibt hier. Maden werden ihn zerfressen, verspreche ich euch, es sei denn, wir werden entrückt. Negativ, was ich jetzt sage, aber es ist so. Aber das Ding in uns, der Geist selbst, der Charakter, der sich formt, der wächst, der Christus ähnlich werden kann. Mein Körper wird nicht Christus ähnlich. Das ist nicht gemeint. Aber mein Geist. Und das Ding kommt rüber ins ewige Leben. Das bleibt eine Ewigkeit bei Gott. Deswegen ist Gott so daran interessiert, dass unser Charakter sich entwickelt. Dass wir lernen, die biblischen Werte zu assimilieren, zu unseren zu machen. Dass wir aufhören zu lügen, zum Beispiel. Wir haben jetzt die Biografie von Ray Charles gesehen. Hat er so einen Satz von seiner Mutter mitbekommen. Wer lügt, stiehlt auch. Hat mich inspiriert, dass das stimmt. Wer lügt, stiehlt auch. Weil er stiehlt zuallererst die Wahrheit. So, ja, das sind so kleine Dinge. Warum lüge ich? Warum sage ich, mein Chef ist nicht da, wenn er neben mir sitzt? Nur weil er mir gesagt hat, ich soll das sagen. Als Christ mache ich das nicht. Warum nehme ich das Geld auf die Hand, obwohl ich genau weiß, es geht an der Steuer vorbei? Als Christ mache ich das nicht. Ich beschäftige niemanden auf die Art und Weise. Weil ich habe Gottes Standard zu meinem Standard gemacht. Und das ist ein hoher Standard. Und das Schöne bei diesem Standard ist, der ist so wie mein Anzug, den ich hier trage. Ja? Diese breite Revers, diese klassischen Revers. Der ist heute modern und der wird in 10 Jahren modern sein, der wird in 100 Jahren modern sein. Weil das ein Klassiker ist, so nennen sich diese Anzüge. Die haben immer für gewisse Anlässe hast du immer diese Form von Anzügen. Wenn du die Politiker siehst bei irgendwelchen Treffen, die haben in der Regel diese Form an, weil die verfällt nicht. Der neue Anzug von Esprit oder was kaufst heute, der ist in 10 Jahren, lachen sich die Leute aus. Oder Hosen, ja, heute sind sie wieder weit, morgen sind sie wieder eng. Und Gottes Worte sind Klassiker. Der verfällt nicht, der verändert sich nie. Werte, die heute gültig sind, bleiben das in 10 Jahren. Die Werte der Gesellschaft sind anders. Was heute normal ist, war vor 20 Jahren noch gesetzlich verboten. Abtreibung heute erlaubt, vor 30 Jahren eine Straftat. Geschlechtsverkehr mit Jungen, zwischen Männern, vor 30 Jahren ein Strafakt, bist du ins Gefängnis gegangen. Heute, ich glaube, ist es heute oder nächste Woche, machen sie eine Love Parade in Berlin. Zeigen sie sich in aller Öffentlichkeit, wir sind stolz darauf, schwul zu sein. Das sind Werte, die sich verändert haben, oder? Die biblischen Werte bleiben gleich. Gott verabscheut es. Nicht die Menschen, aber die das tun. Für ihn ist es Sünde und bleibt es Sünde. Möglicherweise gehe ich dafür mal ins Gefängnis, wenn ich das sage. So die Richtung ist schon vorgegeben. Whatever. Wir dürfen die Wahrheit deswegen aber nicht verändern. Weil die Wahrheit bleibt gleich. Also im Glauben nehmen wir Dinge, indem wir reden zu dem Berg. Dieses Thema ist für mich so wichtig. Ich glaube, das sollten wir noch öfters darüber reden, als wir es schon tun. Weil wenn wir das lernen, wenn wir das gelernt haben, dann sind wir in einer gewissen Art und Weise unabhängig von Meinungen, von Menschen, von Dingen. Weil wir können mit unserem eigenen Glauben Dinge erreichen, wo wir bisher nur von träumen. Wir gehen mit eigenen Krisen ganz anders um. Wir werden immer noch in Gemeinschaft beten, weil da gibt es eine Verheißung für ganz besondere Dinge. Aber wenn wir schon mal als Christen erwachsen werden und mit gewissen Dingen einfach in der Familie schon mal anfangen zu beten für, wisst ihr, wenn jemand krank ist, ist nicht der erste Gedanke, ich rufe einen Pastor an. Sondern wir machen jetzt Familienrat. Kommt mal her, Kinder, Mann, kommt dazu, wir haben hier ein Problem. Jetzt lasst uns zusammen den Herrn suchen. Wow, weil die Bibel sagt, dass wir das tun können. Wir haben Vollmacht und Autorität über alle Gewalt des Feindes. Da steht nicht nur die Pastoren. Die üben die besonders gerne aus, keine Frage, aber jeder hat sie. Und wir lieben es, euch das zu sagen, euch das mitzugeben, euch zu ermutigen. Das größte Hindernis, um deine Heilung zu empfangen, ist, wenn du dich weigerst, zu vergeben. Es gibt noch 2, 3 andere Hindernisse, aber das ist das Größte, was ich kenne. Und das, wo die meisten dran scheitern, die ihre Heilung nicht empfangen, obwohl sie ihnen eigentlich gehört. Ich kann diesem Mann nicht vergeben, er hat mich sexuell missbraucht, das Kind. Ich kann dieser Frau nicht vergeben, sie hat mich betrogen und verlassen, hat mein Leben ruiniert. Ich kann meiner Mutter nicht vergeben, sie hat mich manipuliert und dies und jenes und das gemacht. Wisst ihr, was ich meine? Ich kann diesem Chef nicht vergeben, er hat das und das getan. Diese Kollegin, die hat mich gemobbt und so mies behandelt. Das alles mag richtig sein. Aber es gibt keine einzige Ausnahme in der ganzen Heiligen Schrift, wo Vergebung nicht gefordert wird von Gott. Nicht gebeten, gefordert wird von Gott. Weil Vergebung ist die Grundlage für Rettung. Wenn Christus unsere Schuld nicht vergeben hätte, egal wie klein oder groß die war, hätten wir keine Chance, gerettet zu werden. Das heißt, ewiges Leben von Gott zu bekommen. Hier und jetzt schon eine Beziehung zu Christus haben zu können, wo ich jeden Tag mit Zeit verbringen kann, wo ich ihn um Rat fragen kann, wo er mir hilft. Ich hätte keine Chance, wenn er mir nicht vorher vergeben hätte, mein altes Leben. Ich war nur 20. Könnte sagen, naja, was hat ein 20-Jähriger schon zu vergeben? Ich hatte mehr als manche mit 60. Und selbst wenn es nur ein Krummel gewesen wäre, hätte es gereicht. Eine Lüge in meinem Leben hätte mich auf ewig von Gott getrennt. Das ist Evangelium. Das ist die eine Seite. So, wie kann ich mir es also erlauben, jemand anderem die Vergebung nicht zu geben, die Gott mir gegeben hat? Im Vaterunser beten wir, Vater, vergib uns unsere Schuld, wie wir. That's it. Wenn ich meinem Schuldiger nicht vergebe, sage ich damit automatisch, Gott, okay, ich verstehe, wenn du mir auch nicht vergibst. Und das ist so ein Todesurteil. Ich habe oft mit Leuten gesprochen, die mir gesagt haben, ich kann das nicht. Und ich habe immer dasselbe gesagt. Das waren wirklich Gründe, tiefe Gründe. Und ich habe manchmal auch mitgeweint. Aber ich habe gesagt, du kannst es dir nicht erlauben, es nicht zu tun. Dein Leben hängt davon ab. Dein geistiges Leben hängt davon ab, dass du vergibst. Du machst das Werk Jesu kaputt. Du schneidest, du zersägst das Kreuz, dadurch, dass du dir erlaubst, jemandem nicht zu vergeben. Denn das kannst du nur aus Stolz heraus, nie aus Demut. Stolz möchte nicht vergeben. Stolz möchte das Gefühl der Bitterkeit behalten. Es gibt Kraft. Das Gefühl, ich bin da beim Recht. Nee, wir müssen manche Rechte aufgeben als Christen. Weil er hat Recht in meinem Leben. Wisst ihr, Wenn der Herr nicht Herr ist in meinem Leben, was ist dann? Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen und ich war schockiert. Es ging um eine Sache, die jetzt nicht heilsnotwendig war, aber einfach eine Sache, wo ich eingeladen hatte zu. Die Person sagte mir, ich will sowas nicht. Ich habe sowas nie gewollt und ich will sowas nicht. Dann sage ich, ja, langsam, stopp. Was ist, wenn Gott möchte, dass du das tust? Ich würde das nie machen. Ah ja, halt. Wer ist Gott in deinem Leben? Wenn er mein Herr ist, dann hat er das letzte Wort zu reden über mich. Auch über Dinge, die ich nicht mag und nicht ich selbst. Ich weiß nicht genau, was passiert, wenn der Herr nicht mehr Herr ist über mich. Ich möchte da gar nicht so viel weiterdenken, aber ich habe mir Sorgen gemacht. Ich mache mir große Sorgen. Und Menschen, die sich das herausnehmen und sagen, nee, ich möchte es aber nicht. Ich habe das nie gemacht. Ich bin da eigen. Eigen heißt hier einsam. Weil ohne Gott. Ich glaube, Gott leidet dann, wenn das passiert. Und vielleicht leiden wir mehr, als wir denken. Vergebung ist so ein Ding, wo viele sagen, ich will das aber nicht. Ich kann das nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich habe das nie gekonnt. Leiste dir diesen Luxus nicht. Vergebung ist die Basis für alles, was kommt. Alles hängt daran. Egal, ob du irgendwann finanziellen Wohlstand anstrebst oder ob du eine Familie haben möchtest und eine glückliche Ehe haben willst. Alles fängt damit an, dass du in Vergebung lebst, dass dein Leben frei ist von Schuldzuweisungen gegenüber anderen. Denn dein Leben beginnt ohnehin erst dann, wenn du Vergebung empfängst. Deswegen ist das Erste, was wir tun, was wir vorhin getan haben, zu sagen, Herr Jesus, ich habe gesündigt. Ich habe Fehler gemacht. Vergib mir meine Schuld. Damit fängt Christsein an. Es fängt nicht damit an, dass du was in die Kollekte schmeißt. Es fängt nicht damit an, dass du jeden Sonntag hier sitzt. Es fängt nicht damit an, dass du in eine Zelle gehst oder dass du getauft wirst. Das fängt nicht damit an. Es fängt damit an, dass du ihm die Herrschaft über dein Leben gibst. Dass du Vergebung annimmst und sagst, Herr, ich habe gesündigt. Ja, ich habe Dinge getan in meinem Leben, die waren nicht okay. Und du kannst nicht mit Sünde in einem Raum sein. Das geht nicht. Sünde würde verlieren dabei und mein Leben wäre zu Ende, ehe es beginnt. Matthäus 11, es sind nur zwei Verse weiter als die wir vorhin gelesen haben. Erinnert euch, wo wir im Glauben reden müssen zu dem Berg. Und dann steht hier, und wenn ihr da steht, immer noch reden zu dem Berg, und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Wenn ihr aber nicht vergebt, so wird auch euer Vater im Himmel eure Verfehlungen nicht vergeben. Und das ist ein Todesurteil. So gut kenne ich die Bibel. Das ist das Ende. Wenn mein Gott mir meine Sünden nicht vergibt, habe ich keine Chance auf den Himmel. Denn so, wie ich aus mir heraus bin, mit meinen Fehlern, die ich auch immer noch mache, habe ich keine Chance. Ich brauche seine Vergebung, nicht nur einmal, sondern eigentlich jeden Tag. Immer wieder komme ich in Situationen, wo ich sage, oh Herr, das war jetzt gerade nicht so gut. Das war echt nicht gut. Vergib mir, es tut mir leid. Ich will es nicht mehr so tun. Das heißt nicht, dass ich es nicht doch nochmal so tue, aber steht dir, Vergebung heißt, hey, ich will es ja nicht mehr tun. Das heißt nicht unbedingt, ich kann es nicht mehr oder ich werde es nicht mehr. Weil wir sind schwach. Paulus sagt, was ich nicht tun will, das tue ich. Das hat mich so beruhigt, wo ich das gelesen habe. Dachte ich, der große Paulus, der hat dann irgendeine Sünde gehabt, wo er immer wieder reingerutscht ist. Da dachte ich, wow, das beruhigt mich jetzt gerade. Es geht auch anderen so. Es gibt Hoffnung. Ha, oder? Oh, danke, Jesus. Also, Vergebung als dritter Punkt. Und dann lassen Sie unter Handauflegung mit sich beten. Gott wirkt gerne durch die Hände von Menschen und auch Heilung möchte er so geben. Es ist nicht der einzige Weg, Heilung zu empfangen. Kann sein, dass ihr die Heilung schon empfangen habt, während ihr einfach das Wort Gottes hört und es in eurem Herzen was freigesetzt hat und ihr die Sache empfangt. Aber manchmal ist es gut, man kommt einfach nach vorne und man handelt nach Jakobus 5. Ist jemand von euch krank, er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aus dem Grund gehe ich nicht gerne auf Kranke zu, weil es in der Regel dann nur ein Krankenbesuch wäre. Aber ich möchte nicht nur Kranke besuchen, ich möchte Kranken dienen. Und ich freue mich immer, wenn mich jemand anruft und sagt, oh, ich liege im Krankenhaus oder ich habe gerade das und das. Bitte komm doch nach Jakobus 5. Ich weiß, wenn du mich salbst, werde ich heilen. Oh, Halleluja, ich bin da. Steht ihr? Weil da ist ein Glauben vorausgegangen. Da hat sich jemand mit dem Wort befasst und hat was verstanden und sagt, ja, die Form kriege ich, wenn ich Glauben habe. Und dann wird es für mich arbeiten. Ansonsten kann ich auch beten, aber es ist dann nur mein Glaube, der wirkt. Und der ist nicht immer ausreichend dafür, dass jemand Heilung empfängt. Gilt auch für jeden Zellleiter so als Tipp. Geht nicht jeden besuchen, nur weil er krank ist, sondern lehrt sie über Heilung und ermutigt sie, euch anzurufen und sagen, hey, ich bin krank, nach Jakobus 5, komm bitte und segne mich. Du bist meine Zellleiterin, mein Zellleiter, bet mit mir. Ich weiß, ich werde empfangen. Das ist so gut. Das ist so gut. Markus 16 sagt, die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind die, auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Wow. Das ist jetzt nicht mal Älteste, nicht mal Pastor. Das ist einfach Gläubiger. Das heißt, du kannst deinen eigenen Kindern die Hände auflegen, wenn es ihnen schlecht geht. Ich sage euch ganz ehrlich, meine Kinder legen mir manchmal die Hände auf. Ich erinnere mich noch gut daran, wo ich eine Ohrenentzündung hatte im rechten Ohr, ganz, ganz übel. Ich habe da am Küchentisch nur so vorgebeugt gesessen und habe innerlich gebetet. Und da kam meine kleine Tochter rein und sagte, war vielleicht fünf damals, sagt, Papa, was ist los mit dir? Geht's dir nicht gut? Ich, nee, Papa hat Aua hier. Ohr tut weh. Soll ich beten? Ja. Wow, ja, legt sie ihre kleine Hand auf mein Ohr, betet ein ganz einfaches Gebet, bitte Herr Jesus, mach Papa heil, Amen. Und die Schmerzen waren vollständig weg. So, seht ihr, du brauchst nicht ein Theologe sein, um das zu tun. Das ist was Gläubige tun können. Und das ist nicht das einzige Mal, dass wir das erlebt haben. Wir haben es in der Familie so oft erlebt, dass wir einfach füreinander gebetet haben und Dinge wurden besser oder heil. Nicht immer wurde alles sofort heil. Will euch gar nichts vormachen. Manchmal wird es einfach nur besser. Aber das steht ja auch da. Manchmal wird es besser, damit wir unseren eigenen Glauben in Aktion bringen. Es gibt Zeiten, da brauche ich jemanden, der mir hilft. Aber mein Glauben ist nicht so stark. Es gibt Leute, die glauben bärenstark, wenn es um Finanzen geht. Die gehen durch jede Krise mit siegreich durch und kommen da an, wo andere längst zusammengebrochen werden. Aber wenn die einen Schnupfen kriegen, Ende. Die brauchen dann jemanden. Weißt du? So wie andere, die bei Finanzen zusammenbrechen, wenn ihr Konto mal ins Minus kommt, die brauchen dann da jemanden, der sie ermutigt, der ihnen das Wort bringt und sagt, komm, wir beten zusammen jetzt für Durchbruch. Und ist gut, oder? Dass wir einander haben für sowas. Das ist Gemeinde. Gemeinde ist nicht ein Gottesdienst, wo man sich Sonntag zwei Stunden zusammen aufhält. Und Gemeinde ist da, wo, wenn es schwierig wird, wo man sich anruft, wo man zusammensteht, wo man zusammen ein Gebet spricht, einander tröstet, einander ermahnt, auch mal zurechtweist und hilft. Und dann als fünfter Punkt, bleiben Sie beständig. Beständig, wenn Sie Ihre Heilung im Glauben empfangen haben. Bleiben Sie dabei und danken Sie Gott immerzu dafür, selbst wenn die Symptome noch bleiben oder sogar, wenn sie noch schlimmer werden. Und das ist dann die Krise oder die Prüfung, wo wir manchmal durch müssen. Wo der Teufel uns irgendwas hinlegt und sagt, guck mal, klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. Wisst ihr, der Teufel kann uns ja nicht wirklich was rauben. Aber er kann uns was einflüstern. Erst dann, wenn wir es glauben, wird es mächtig in uns und zieht uns runter, schadet uns. Ich glaube von ganzem Herzen, der Teufel kann keinen Krieg gegen mich gewinnen, solange ich nicht aufhöre zu kämpfen. Mit dem Wort. Er kann nicht gewinnen. Ja, es gibt mal Ups und Downs auch dabei. Ja, ich fühle mich mal gut und mal schlechter. Die Gefühlslage, die ist ein ganz anderes Thema. Da rede ich jetzt überhaupt nicht von. Ich kann mich ganz, ganz mies fühlen. Ich habe das gelernt. Ich habe Leuten gedient in Heilungsgottesdiensten, wo ich so am Boden war, gesundheitlich so krank, so fertig war, kurz vor Operationen stand oder irgendwas war. Und Gott hat gesagt, jetzt machst du einen Heilungsgottesdienst. Ich erinnere mich noch, es war von einer ganz üblen Sache. Wir haben einen Heilungsgottesdienst gemacht und haben Menschen gesegnet und es wurden wundervolle Heilungen geschahen da. Obwohl mir ging es nicht besser. Ich fühlte mich nicht nach Heilungsgottesdienst. Ich wollte mich nur hinlegen und meine Ruhe haben eigentlich, von meinen Gefühlen her. So, manchmal gibt es diese Zeiten. Guckt nicht auf Gefühle. Das Wort bleibt gleich, ob ich mich schlecht fühle oder gut fühle. Ob ich mich gerade gesünder fühle oder nicht. Das Wort bleibt gleich. Das Wort entfaltet seine Kraft, wenn ich es mir zu eigen mache, wenn ich anfange, es zu reden, wenn ich es gegen die Umstände rede. Diese Berge können sich nicht halten. Die müssen ins Meer weichen, wenn wir nur deutlich genug zu ihnen sind. Auch hier eine Schriftstelle. Galater 6, Vers 9 hat mir mal sehr geholfen in der Finanzkrise. Sehr geholfen. Wir waren als Familie in der Finanzkrise vor ein paar Jahren so richtig am Boden. Wir wussten nicht mehr, wie wir da rauskamen. Und hat Gott uns gesagt, lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Im Gutes tun meint das Richtige tun. Und für uns war damals das Richtige, bleib dabei, einen Zehnten zu geben und gib ein extra Opfer. Das war für uns damals. Weil wir waren so am Ende, Opfer, woher? Okay, wir haben gekratzt, was wir konnten und haben ein Opfer gegeben. Und wir haben den Zehnten nie aufgehört zu geben in der Zeit und kamen durch. Kam wundervoll raus. Für dich, wenn du Krankheit gerade in deinem Leben hast, genau dasselbe Spiel. Wenn du Heilung empfängst hier und heute, im Glauben, dann lass nicht los. Weil wenn du dabei bleibst, das Richtige zu tun, sprich das Richtige auszusprechen und auch dein Leben zu verändern. Wir haben gesehen, es gibt 15 Faktoren, okay? Also es wäre mal eine extra Predigt wert, mal über Faktoren zu reden, die unser Leben verlängern. Ja, manchmal müssen wir ein bisschen auf unsere Ernährung achten. Wir sollten nicht alles in uns reinfuttern, was uns gut schmeckt. Ich muss das auch manchmal lernen, ja. Oder Bewegung, ja, ständig nur rumsitzen oder rumliegen. Klar, unser Körper ist eine Hochleistungsmaschine. Die ist gemacht, um ein Leben von 120 Jahren zu begegnen. Und zwar nicht sitzend, sondern arbeitend. Das ist, wie Gott uns kreiert hat, ja, selbst als gefallener Mensch. Normal war das ja für die Ewigkeit, wisst ihr auch, der Körper. Aber nach dem Sündenfall haben wir nur diese 120 Jahre Maximum bekommen. Ich wüsste doch gar nicht, ob jemand älter wird zur Zeit, aber das ist so das Maximumalter der ältesten Menschen der Erde, immer so 115, 118. So lasst uns diesen Körper pflegen. Jetzt kürzlich sprang mein Auto nicht mehr an. Wir haben ein ganz tolles Auto, ein Riesenschiff. So, ach, wir lieben dieses Auto. Amerikanisches Auto, schluckt wie ein Verrückter. Aber es ist schön, wir lieben den Wagen. Und dann morgens sprang er nicht an. Da, was jetzt? Wir riefen dann zur Werkstatt an, die kamen vorbei, nahmen das Auto gerade mit, sag ich, mach die Inspektion gerade mit und wenn ihr es schon habt, dann TÜV noch mit. Und dann kam mir die Rechnung. Eine neue Batterie musste rein für 380 Euro. Aber die Batterie ist wichtig, weil ganz viel in meinem Auto läuft elektrisch. Klimaanlage, Navigationssystem, Spiegeleinstellung, selbst die Fernerentriegelung, nichts ging mehr. Du kannst dein Auto nicht mal mehr den Diebstahlschutz entsichern ohne Elektrik. Nix. Und so ähnlich ist es mit uns auch. Unser Körper ist unsere Batterie. Solange wir auf Erden sind, ist das Ding, was unseren Geist trägt und hält, was uns mit Energie versorgt. Und wenn wir den Körper nicht genug pflegen und wenn wir ihn hin und runter hängen lassen, ja, dann wird das Auswirkungen haben auf unseren Geist und auf unsere Seele. Wir werden uns schlapp fühlen, wir werden mit Krankheit zu tun haben, die eigentlich gar nicht für uns vorgesehen waren. Keine Weise, nicht mal vom Teufel. Glaubt ihr, es gibt Krankheiten, die kommt nicht vom Teufel. Die holen wir uns einfach selber. Einfach, weil wir unseren Körper missachten. Die Grundbedürfnisse, die er hat. Vergiften ihn mit Zucker, mit Alkohol, mit Nikotin. Oder einfach mit Bequemlichkeiten, indem wir nichts mehr tun. Okay, aber das ist wie gesagt ein anderes Thema. Lasst uns im Gutes tun, also in dem richtigen Tun nicht müde werden. Das weite ich dann jetzt auch auf die Themen Ernährung, Schlaf, Bewegung. So, jetzt lese ich euch eine Geschichte vor. Ich habe jetzt erfahren, dass meine Frau die euch schon mal vorgelesen hat. Aber das raubt mich überhaupt nicht hier jetzt in dem Bewusstsein, dass es genau die richtige Geschichte für heute ist. Frau Fosters Großmutter. Kenneth Hagin schrieb, während ich Pastor einer Gemeinde des vollen Evangeliums im nördlichen Teil von Zentral-Texas war, besuchte ich eine liebe Frau und ihren Mann in ihrem Haus auf dem Land. Sie hatten mehrere Kinder und ein großes Anwesen. Sie waren wunderbare Leute. Schwester Foster, so hieß die Frau, kam aus einer Methodistenkirche. Sie sagte zu mir, wissen Sie, Bruder Hagin, meine Großmutter lebte mit uns hier in diesem Haus. Ich erinnere mich an die Zeit, als jemand in die Stadt kam, ein Lagerhaus mietete und dort Gottesdienste abhielt. Großmutter war damals 93 Jahre alt. Mein Mann und ich gingen zu den Versammlungen und ich kam nach Hause und erzählte Großmutter davon. Sie sagte, das klingt für mich wie ein guter alter Methodismus. Sie ermutigte uns, die Gottesdienste weiter zu besuchen. Also gingen wir wieder hin und der Prediger kündigte einen Heilungsgottesdienst an. Er würde den Kranken die Hände auflegen und sie gemäß Jakobus 5, Vers 14 mit Öl salben. Er sagte, dass der Herr auch heute noch die Kranken heilt, wie er es in früheren Zeiten getan hat. Ich dachte bei mir, wenn ich das Großmutter sage, wird sie uns nicht mehr auffordern, dorthin zu gehen. Ich wollte sowieso nicht nochmal hingehen. Am nächsten Tag erzählte ich Großmutter davon. Sie sagte, ihr müsst hingehen und ihn hören. Vor 40 Jahren kam ein Mann in unsere Methodistenkirche und predigte über Heilung. Er rief alle Leute nach vorne und forderte sie auf, Christus als ihren Heiler anzunehmen, wie sie ihn bereits als ihren Erretter angenommen hatten. Also ging ich nach vorn und nahm Christus als meinen Heiler an. Kannst du dich erinnern, dass ich in den letzten 40 Jahren jemals krank gewesen bin? Ich sagte, nein, ich dachte immer, dass du eine besonders gute Konstitution hast. Sie sagte, nein, ich habe damals Christus als meinen Heiler angenommen und bin seit 40 Jahren nicht mehr krank gewesen. Ja, ich möchte, dass du weißt, dass ich ohne Krankheit und ohne Gebrechen weiterleben und schließlich sterben werde. geht ihr beide wieder dorthin und hört euch das an. Sie hörten auf Großmutter. Sie gingen weiter zu den Versammlungen und wurden auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Noch im Alter von 94 Jahren bestand Schwester Fosters Großmutter darauf, ihr Bett selbst zu machen und den Boden selbst zu wischen. Außerdem wusch sie das Frühstücksgeschirr, während Schwester Foster den Rest des Hauses sauber machte. Sie hatten ein großes Haus und viele Kinder, ungefähr 8 an der Zahl. Mit 94 wusch die alte Frau Geschirr und machte die Küche sauber. Sie war immer noch sehr munter. Ist jemand 94 hier? Nein, noch nicht. Jeden Morgen ungefähr um 10 Uhr waren sie fertig mit dem Saubermachen. Danach gingen sie ins Nähzimmer. Schwester Foster stopfte Socken und flickte Arbeitskleider, während Großmutter ihr aus der Bibel vorlas. Aber eines Morgens beim Frühstück sagte Großmutter, ich gehe heute nach Hause. Herr Foster, der damals noch kein Christ war, sagte, aber du bist doch hier zu Hause. Sie dachten, dass sie langsam senil würde. Nachdem die Küche sauber gemacht war, ging Großmutter mit ihrer Bibel ins Nähzimmer. Schwester Foster nähte die Arbeitskleider der Jungen, während Großmutter ihr vorlas. Großmutter las das 21. und das 22. Kapitel der Offenbarung. Sie las über den Himmel. Dann sagte sie, ich habe dir gesagt, dass ich heute nach Hause gehen werde. Da ist Jesus. Oh, welche Herrlichkeit. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Und sie verließ ihren Körper und ging im Alter von 94 Jahren nach Hause zu ihrem Herrn. Ehre sei Gott. Ehre sei Gott, dass das ein Weg ist, den Gott für uns vorgesehen hat. Wenn wir nur anfangen, unseren Glauben auch hierfür einzusetzen und uns nicht beeindrucken lassen von Bildern des Siechtums und des Leidens im Alters, wie wir sie leider allzu oft auch um uns herum sehen. Wir bauen heute an dem, was wir morgen haben werden. Das weiß jeder, der ein Haus baut. Wir bauen heute das Fundament, aber wir sehen schon das fertige Gebäude. Wir arbeiten auf ein Ziel hin. Und auch dieses Ziel sollten wir nicht aus dem Auge verlieren. 40 Jahre lang war diese Frau nicht krank. Und ich glaube, dass das gerade in dieser zweiten Lebenshälfte besonders ungewöhnlich ist. Wenn jemand in seinem 40. Lebensjahr sowas sagt, ist das was anderes für mich, als wenn das jemand in seinen 90ern sagt. Die letzten 40 Jahre war ich nicht krank. Ehre sei Gott. Sie hatte Christus als ihren Heiler angenommen. Und genau das möchte ich jetzt mit denen tun, die das haben wollen. Ich weiß, dass fast alle hier Christus als ihren Herrn kennen. Ihr habt Gott angenommen als euren Erlöser. Und die es noch nicht gemacht haben, hatten eben die Gelegenheit, als wir dieses Gebet zusammengesprochen haben. Aber jetzt frage ich um was ganz anderes. Ich frage um eine grundsätzliche Entscheidung. Zu sagen, Christus, ab heute bist du nicht nur mein Retter, sondern ab heute bist du mein Heiler. Und was auch immer mir irgendwann irgendwie begegnet, ich werde immer zu dir damit kommen. Und ich werde erwarten, dass du es von mir nimmst. Und wer das möchte, ich bitte euch einfach aufzustehen. Ehre sei dir, Herr. Ehre sei dir, Jesus. Oh, Koradasiam Barolostorofoi. Tia Barolostorofoi. Ehre sei dir, Jesus. Herr, wir stehen hier in einem heiligen Moment unseres Lebens, weil wir dich annehmen wollen als der, der du bist. Als Yahweh Rapha, der Herr, unser Arzt. Heiliger Gott, du hast geheilt. Schon die Israeliten in der Wüste kannten deinen Namen. Du hast geheilt durch deinen Sohn Jesus Christus, Vater, hier auf dieser Welt. Vor 2000 Jahren. Tausende und Abertausende. Du hast geheilt durch Hunderttausende von Christen und Predigern auf der ganzen Welt in all den Jahrhunderten und Jahrtausenden. Und heute kommen wir zu dir und wollen dich persönlich zu unserem Heiler machen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.